Hallo und herzlich willkommen heute zur 188. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Wer sich heutzutage fragt, ob deutscher Winzersekt eine gute Alternative zum Champagner sein kann, befindet sich auf einer heißen Fährte. Wer diese Fährte erst noch aufnehmen will, dem sei sowohl die heutige Podcast-Episode als auch das 5. internationale Sparkling-Festival ans Herz gelegt, das am 3. November diesen Jahres in Mainz stattfindet. In Mainz kann man sich ein Bild vom hohen Qualitätsniveau vieler deutscher Winzersekte machen und prüfen, ob sie dem König der Schaumweine, dem Champagner und anderen internationalen Spitzen-Cuvées das Wasser reichen können. Es herrscht Hochstimmung, wenn am Gaumen feinste Bläschen tanzen, eingehüllt in zahnig-zarten Schmelz und eine wundervolle Geschmacksfülle, so saftig und erfrischend, so feingliedrig, komplex und nachhaltig, dass man unwillkürlich an einen edlen Champagner denkt. Im langen, salzigen Finale brilliert dieser Schaumwein mit einer traumhaften Balance zwischen verspielter, eleganter Leichtfüßigkeit und anspruchsvoller Komplexität und Fruchtfülle. Und doch handelt es sich nicht um einen Champagner, sondern um deutschen Sekt, Winzersekt aus Rheinhessen. Es ist der Chardonnay Reserve Brut aus dem Jahr 2015 mit einem superlangen Hefelager von insgesamt 90 Monaten und entstammt dem Sekthaus Raumland. Da übt es sich, könnte man meinen, die Frage, wo deutscher Sekt, im speziellen deutscher Winzersekt, im internationalen Vergleich aktuell steht. Und doch, es ist noch immer so, dass deutscher Winzersekt international kein Thema ist. Man trinkt Champagner, Cava und Cremant, auch italienische Schaumweine und Sparkling aus England und Südafrika. Ja, selbst hierzulande entfallen auf den Winzersekt gerade mal 3% des Schaumweinmarktes. Es handelt sich also definitiv um eine Nische. Wird es auch in Zukunft dabei bleiben? Kann die neu gewonnene Wertschätzung, die die besten deutschen Winzersekte aktuell genießen, so viel Ausstrahlung entfachen, dass aus diesem zarten Pflänzchen in absehbarer Zeit eine blühende Landschaft wird? Und natürlich gehört hierher auch die Frage, welche Faktoren im Entstehungsprozess eines erstklassigen Schaumweins denn schlussendlich qualitätsentscheidend sind, also die Frage nach Rebsorte, Terroir und Jahrgang, nach den Auswirkungen der Weinbergspflege und des Lesezeitpunktes und logisch auch all die vielen Handgriffe im Keller spielen eine Rolle. Angefangen vom Pressen über die Bereitung der Grundweine, die Assemblage, bis hin zur Hefelagerung nach der zweiten Gärung in der Flasche. Fragen über Fragen. Die will ich heute mit zwei Experten erörtern. Ans Mikrofon geholt habe ich Katharina und Jan Raumland, also die junge Generation im Hause Raumland, wo Volker und Heide Rose als Pioniere in den vergangenen 30, 40 Jahren Herausragendes für den deutschen Sekt, speziell den hochwertigen, flaschenvergorenen Winzersekt geleistet haben. Deshalb nun Bühne frei für die Protagonisten der heutigen Episode von Genuss im Bus, Bühne frei für Katharina und Jan Raumland vom Sekthaus Raumland im rheinhessischen Flörsheim-Dalsheim. Los geht's! So, liebe Katharina, lieber Jan, ich grüße euch ganz, ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr heute hier bei Genuss im Bus zu Gast seid. Willkommen.
Danke, Wolfgang.
Hallo, Wolfgang. Vielen Dank.
Wir freuen uns auch.
Supi, das klingt gut. Ihr seid fit und guter Dinge.
Uns geht's immer gut eigentlich.
Ja, ihr habt mit so einem wunderbaren Produkt zu tun. Das färbt natürlich auch auf die Produzenten ab. Deswegen gleich die erste Frage an euch beide. Lieber Sekt oder Champagner?
Direkt eine Fangfrage. Beides. Man muss einfach sagen, beim Champagner gibt es einfach inzwischen schon eine deutlich größere Auswahl. Das heißt, wenn du ein bisschen Abwechslung reinbringen willst, musst du zwangsweise irgendwann zum Champagner übergehen. Aber natürlich trinken wir auch super viel Sekt.
Cremant, Francia Corta oder sogar englischer Schaumwein, spielen die eine Rolle?
Also tatsächlich spielt bei uns nahezu alles eine Rolle. Wir trinken natürlich hauptsächlich Sekt und Champagner. Sind aber auch von allem anderen sehr angetan. Ich glaube, was bei uns an dritter Stelle kommen würde, ist tatsächlich Method Cup Classic, also Südafrika, wo man gar nicht rechnet, aber es ist auch oft sehr, sehr spannend.
Verstehe. Das kann ich bestätigen. Spielt dann der Wein auch noch eine Rolle oder ist dafür überhaupt gar kein Platz bei euch?
Also, bei meinen Eltern hat Wein nie eine Rolle gespielt. Bei uns inzwischen tatsächlich, wir trinken auch ganz gerne mal ein Glas Wein. Tatsächlich oft einfach auch entweder, also in der Regel nach dem Schaumwein, aber wir mögen es einfach auch super gerne. Und da gibt es halt auch so eine Bandbreite an verschiedenen Weinen, dass wir uns das einfach auch nicht entgehen lassen wollen.
Ja, es wäre ein Frevel, wenn man diese wunderbare Weinwelt ganz links liegen lassen würde, selbst wenn man Schaumwein, Sekt, Champagner doch einen Tick lieber trinkt. Das habe ich auch schon von der Marie gehört und auch von euren Eltern, dass eigentlich im Hause Raumland tatsächlich mehr Schaumwein als Wein getrunken wird. Das ist doch richtig, oder?
Absolut.
Und wenn ihr keinen Raumland im Glas habt, da gibt es ja im Moment einfach eine tolle Entwicklung. Ich denke da gerade an Griesel und Krack und Eimann und Lena macht Sekt. Und es gibt da noch viele andere, die man nennen könnte. Das ist ja eine richtige Renaissance, oder?
Auf jeden Fall. Und alle, die du gerade genannt hast, trinken wir auch hin und wieder ganz gerne. Ich glaube, das Schöne ist halt wirklich inzwischen, dass du nicht nur 2, 3 deutsche Winzersekte hast, die du probieren kannst und die dir auch schmecken, sondern dass es wirklich eher 15, 20 oder noch mehr gibt. Wer natürlich da auch noch zu benennen ist, ist das Weingut Rebholz, die schon seit wahnsinnig vielen Jahren sehr, sehr, sehr guten Sekt machen.
Ja, absolut.
Und auch das ist wirklich immer toll auch zu probieren.
Ja, Christmann, Aldinger, genau. Säckinger, Leiner. Ja. Also man könnte ganz, ganz viele nennen. Und da bleibt trotzdem die Frage des Wordings. Sekt oder Schaumwein oder Cremant? Mit was fühlt ihr euch am wohlsten?
Also wir sagen Sekt. Wohlfühlen ist da, glaube ich, so 100% tun wir es nicht. Weil natürlich, vor allem wenn man von deutschem Sekt spricht, ist eben 97%, 98% des Marktes nicht das, was wir gerne trinken. Aber es ist halt normaler, also es ist halt einfach der Begriff, der verwendet wird.
Okay, 3% oder 2%, ich kenne die Zahlen auch nicht genau, aber nur so wenig ist tatsächlich Winzersekt. Der Rest ist ja der Sekt der großen Kellereien. Ich glaube, Rotkäppchen und Mumm alleine haben fast 50% Marktanteil. Und ja, wenn man bestimmt dann noch überlegt, dass, ich glaube, nur etwa 2% überhaupt über die ominöse Grenze von 6 Euro kommen, dann ist das ja nicht unbedingt ein positives Ausrufezeichen hinsichtlich des Zustands hierzulande.
Ja, also ich denke immer, es gibt die Daseinsberechtigung für all diese Produkte, sonst gäbe es sie nicht. Und in Deutschland aktuell, ich glaube, der typische Genussmoment für einen Sekt, wie du sie gerade aufgezählt hast, der ist einfach ein anderer, als er für uns ist, für die hochwertigen Schaumweine dieser Welt. Ja, da wird gar nicht groß drüber nachgedacht, was getrunken wird. Es ist irgendwie in der Sektflöte, wird dann ein Glas von irgendwas Sprudelndem getrunken, weil man mit seinen Mädels zum Brunch verabredet ist oder weil man gerade geheiratet ist und irgendwas zum Anstoßen braucht. Und da wird gar nicht groß drüber nachgedacht, was da eigentlich im Glas ist. Und dementsprechend, ich würde es alles nicht verteufeln. Ich denke, es hat alles seinen Grund. Und wenn in Deutschland eben gerne das getrunken wird, was die Masse angeht, dann ist das halt so. Und Gott sei Dank gibt es ja auch noch was anderes.
Ja klar, es ist eng verbunden mit Partystimmung, ne? Mit Festlichkeit im Aperitivsegment auch für viele verankert, dass man guten Sekt, Champagner auch über ein gesamtes Menü perfekt kredenzen kann. Das ist gar nicht so weit verbreitet.
Ja, definitiv müssen wir zustimmen.
Katharina, du bist ja im Grunde genommen in die Fußstapfen deiner Eltern getreten. Wie war die Atmosphäre in diesem Elternhaus? Über was habt ihr gesprochen? Über was haben deine Eltern gesprochen? Und du und deine Schwester habt vielleicht gelauscht? Was waren die Themen? Wie ging es zu?
Also ich glaube, ich würde auch sagen, ich bin eher noch dabei, in die Fußstapfen zu treten, weil das, was meine Eltern die letzten Jahre erreicht haben, das sind doch relativ große Fußstapfen, die es da auszufüllen gilt. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, der einfach wahrscheinlich Jahre, Jahrzehnte lang dauern wird. Aber das Schöne war tatsächlich in unserer Familie schon immer, dass uns alles offen gelassen wurde. Wir wurden nicht irgendwie zum Thema Sekt gedrängt, gezwungen, überredet oder sonst irgendwas. Meine Eltern haben drüber geredet, natürlich, weil es ihr Leben ist und nicht nur ein Teil oder ein Beruf, sage ich mal. Mhm. Und dementsprechend hat man da natürlich schon wahnsinnig viel mitbekommen. Aber die Entscheidung, dann auch das Ganze weiterzuführen, durften wir Gott sei Dank komplett im Alleingang treffen. Ja, und das war immer das Schöne an unserer Familie und an dem ganzen Nachfolgethema.
Also es war ein liberales Elternhaus?
Absolut. Wir hatten wahnsinnig viele Freiheiten. Unsere Eltern haben uns immer ihre Meinung gesagt und haben immer natürlich kommentiert, was wir so tun, aber wir durften trotzdem tun, was wir wollen, weil im Endeffekt lernt man nur so dazu. Ja.
Hatten denn die zwei auch Hobbys oder hat der Beruf fast alles ausgefüllt?
Ja, tatsächlich, es klingt ein bisschen traurig, aber es ist eigentlich was wahnsinnig Schönes, dass sie wirklich eigentlich keine anderen Hobbys haben, sondern das Gute oder das Tolle für uns auch an dem Beruf ist eben, dass es keine Arbeit ist und man eine Trennung hat, Work-Life-Balance-mäßig, von Beruf und Privatleben, sondern dass das Ganze wirklich nahtlos ineinander übergeht. Und auch für Jan und mich oder auch für meine Schwester inzwischen, es bleibt einfach nicht wahnsinnig viel Zeit daneben übrig. Klar, man hat Hobbys, man macht ein bisschen Sport, man trifft Freunde, man geht in die Natur wandern oder Co. Aber es ist sicherlich jetzt nicht so, dass wir 20 Stunden die Woche Golf spielen gehen können oder so.
Und die Urlaubsreisen, die gingen auch Richtung Weinbauregion?
Nee, das ist tatsächlich bei uns nicht unbedingt. Also auch, aber nicht ausschließlich. Mhm. Ja, also jetzt unser nächster großer Urlaub, der ansteht, ist tatsächlich nach Thailand. Und da gibt es zwar Weinbau, aber wirklich so peripher. Super interessieren tun wir uns dafür nicht. aber nee, das ist nicht 100% nur dann in die Weinbauregion. Aber es ist natürlich auch schön. Champagne, natürlich gehen wir gerne in die Champagne. Auch Südtirol, wenn du da bist, dann machst du automatisch auch ein bisschen Aktivitäten, die mit Wein verbunden sind, aber eben nicht ausschließlich.
Jan, wie war das bei dir? In welchem Elternhaus bist du groß geworden?
Ja, sehr gute Frage. Meine Eltern hatten tatsächlich gar nichts mit Wein am Hut. Meine Mutter hat am liebsten den Bordeaux aus dem Aldi getrunken, was auch nicht schlimm ist, aber es war ganz weit weg von dieser Fine-Wine-World oder Welt. Und gar nicht mal so liberal wie jetzt vielleicht hier bei Raumlands. Meine Mutter hat immer ganz streng gesagt, meine Mutter ist Thailänderin, deshalb geht es jetzt auch nach Thailand und hat eben auch diese asiatische Philosophie, wie man es hier im Westen oft mitbekommt. Die Kinder müssen gut in der Schule sein, sie müssen studieren, die müssen irgendwas erreichen. Und deshalb war es für meine Mutter auch ganz, ganz schlimm, als ich gesagt habe, ich mache jetzt eine Winzerlehre. Mhm. Also, das war schon entschieden, bevor ich Kathi kennengelernt habe. Und für sie war das halt immer, sie hat immer gesagt, Labor Work, ich weiß gar nicht, ob es dafür einen deutschen Begriff gibt, und hat gesagt, das soll ich nicht machen. Aber habe mich dann durchgesetzt, zum Glück.
Und sie hatte was anderes, was scheinbar Besseres gedacht für dich, ne?
Ja, genau. Also sie hat irgendwas im Anzug gesehen und nicht in
genau,
sowas Cargohosen wie, ja, und
Banker oder sowas.
Genau, sowas. Mm.
Okay, das heißt also, du bist erst ganz spät dann zum Wein gekommen, aber immerhin hast du dich für eine Winzerlehre entschieden. Da muss ja irgendeine gewisse Weinaffinität schon da gewesen sein, oder?
Ja, ich bin tatsächlich eher früh zum Wein gekommen. Ich bin eigentlich in der Nähe von Bonn groß geworden und dann aber mit 6 Jahren nach Sieversheim gezogen, wo das Weingut Wagner Stempel ist, das man vielleicht kennt. Und da wird man mit 13 mit dem Kulturshoppen erstmal, also mit einer Weinschorle wird man dann erstmal eingebürgert. Und dann habe ich auch angefangen, in der Gastro zu arbeiten mit 16, habe unter 18 schon Wein ausgeschenkt Und mein Chef dort, der war sehr, sehr weinpassioniert, hatte eine unglaublich gute Weinkarte. Und ich durfte dort relativ schnell dann den Kommissar-Sommelier machen, weil ich mich sehr gut eingebracht habe. Und darüber habe ich viele Winzer und Händler kennengelernt und bin so dem Wein verfallen und habe dann eben ganz, ganz natürlich bin ich dann irgendwie in die Winzerlehre reingerutscht, in guten Betrieben gelandet und habe dann auch irgendwann Kati kennengelernt und dann, ja, jetzt ist es, wie es ist.
Aber sie hast du dann kennengelernt in Geisenheim oder war das schon früher?
Nein, das ist eine ganz verrückte, lange Geschichte.
Mach sie mal kurz.
Ich mach sie mal kurz. Also ich habe 2 oder 3 Jahre hier beim Weingut Keller gearbeitet in Flörsheim-Dalzheim, was wirklich 400 Meter die Straße runter ist, und habe die Kati nie getroffen. Und bevor ich nach Geisenheim wollte, habe ich gesagt, gut, ich will nochmal raus in die Welt und habe gesagt, ich mache ein Praktikum in Südafrika. Und da hat mir der Klaus-Peter Keller vom Weingut Keller gesagt, die Katharina Raumland, die ist auch in Südafrika. Und dann haben wir uns tatsächlich in Südafrika kennengelernt, haben beide in Bot River gearbeitet, was sehr abgelegen ist, also auch überraschend, dass wir beide dort waren und haben dort nur 10 Minuten fußläufig voneinander entfernt gewohnt und uns eigentlich täglich getroffen.
Cool.
Und sind dann als Paar zurückgekommen, genau.
Sehr cool. Hast du doch gut hingekriegt, in wenigen Sätzen die ganze Geschichte erzählt.
Klasse.
Ja. Ganz klasse. Und Katharina, du bist quasi eher zunächst mal in eine ganz andere Richtung gegangen, hast dich erstmal so ein bisschen vom Wein, von den familiären Wurzeln gelöst, oder?
Ja, also nach dem Abi, ganz ehrlich, ich wusste nie, was will ich jetzt machen, und ich glaube, das geht ganz vielen jungen Leuten so. Und bei mir war schon immer meine große Schwester auch ein Vorbild, und dementsprechend habe ich gesagt, ich mache halt das, was sie gemacht hat. Und die hat damals internationale Betriebswirtschaft studiert, und dann habe ich mich entschieden, das auch zu tun. Und tatsächlich so ein bisschen auch der Hintergrund war, dass wir im sehr schönen, sehr idyllischen, ruhigen Flörsheim-Dalzheim aufgewachsen sind. Mhm. Und ich sag mal, in dieser Sturm- und Drangphase, gerade mit dem Abi fertig, mit 18,
raus
da will man
da, ne?
Auch ein bisschen raus. Ja. Und vor allem will man mal in eine Stadt gehen oder man will ins Ausland und man möchte einfach so ein bisschen erkunden, was gibt's außer Flörsheim-Dalzheim noch so. Und dann habe ich das Studium zu Ende gebracht.
Wo hast du studiert?
Auch in Reutling an der ESB Business School.
Okay, genau. Okay.
Mhm. Ja. Ist jetzt auch nicht eine Weltstadt, aber ist zumindest ein bisschen größer.
Nee, das ist es nicht.
Ja. Und genau, dann habe ich währenddessen eben auch schon ein paar Praktika gemacht, habe danach dann in Wien angefangen zu arbeiten, aber habe doch während dieser ganzen Erfahrungen festgestellt, ach, irgendwie sind Herz als auch Kopf doch immer vorwiegend daheim, und so dieses Konzernleben ist auch nicht unbedingt was für mich, sodass ich dann also wirklich quasi von heute auf morgen meinen Job dann gekündigt habe und gesagt habe, so, ich gehe jetzt nach Geisenheim und schau mal, was die Weinwelt so zu bieten hat.
War denn damals, als diese Entscheidung von dir getroffen wurde, von Wien weg nach Geisenheim zu gehen, schon klar, dass das ein Katharina-Raumland-Projekt würde, oder war schon klar, es wird ein Geschwisterprojekt?
Ja, also das war tatsächlich ein relativ langes Thema bei meiner Schwester und mir. Wir haben uns 2018 angefangen, regelmäßig zusammenzusetzen und das Ganze auch zu besprechen. Meine Schwester hat immer gesagt, wenn sie ins Weingut einsteigt, dann alleine. Mhm. Und bei mir war es eher so, ach, ich finde es schon ganz cool, wenn wir es zusammen machen würden. Ich wollte es aber vielleicht auch nicht immer so zugeben. Und so war man im Austausch und wir wussten beide voneinander, ein gewisses Interesse besteht.
Ja.
Und wir haben dann aber eigentlich unabhängig voneinander die Entscheidung getroffen, sodass man ahnen hätte können, dass die andere auch mitkommt. Mhm. Aber es war eben nicht, komm, wir gehen zusammen, sondern jeder hat die Entscheidung für sich selbst getroffen.
Was ist die Marie-Louise für ein Typ?
Ein ganz anderer als ich. Die ist wahnsinnig, ein wahnsinniger Kopfmensch. Sie kommt auch vom Charakter her und von den Eigenschaften wahnsinnig stark nach meinem Vater. Super strategisch denkend, super organisiert, wahnsinnig ambitioniert und generell, also für mich total bewundernswert, wie strukturiert sie an ihr Leben rangeht.
Okay. Optisch, wenn ich jetzt euch beide, würde ich eher das Umgekehrte sagen. Also ich eher sagen, du schaust eher so ein bisschen wie Papa, also so ein paar Züge zumindest, und Marie-Louise eher wie eure Mama, ne?
Absolut. Ich glaube, da haben wir eben Charakter und Aussehen jeweils vom anderen Elternteil.
Okay, aber jedenfalls macht es Spaß, zusammenzuarbeiten.
Ja, absolut. Und tatsächlich, dadurch, dass wir so unterschiedlich sind, ergänzt sich das halt wahnsinnig gut. Wenn meine Schwester sagt, komm, wir hinterfragen das nochmal und wir überlegen uns das nochmal und lass uns noch ein bisschen planen. Und ich sag, nee, komm, lass uns das morgen so machen. Dann trifft man sich irgendwo in der Mitte. Und bisher hat es ganz gut funktioniert. Ich hoffe, das wird zukünftig auch so bleiben.
Und wie war es, Jan, für dich, als du dann da reingeschnallt kamst?
Auch wieder ganz natürlich. Also ich habe ja vorhin von meiner Geschichte kurz mal angerissen und bei mir ist ja immer alles so ein bisschen an die Stelle gefallen, als hätte mich irgendwie mein Ziel an mich rangezogen, und so war es dann auch bei Raumlands, dass Kathi und ich eigentlich in Geisenheim studiert haben. Dann kam dieser Corona-Lockdown. Ich bin wieder nach Flörsheim-Dalsheim zu Kellers gezogen, habe dort gearbeitet. Dann ist bei Raumlands ein Mitarbeiter ausgefallen, beziehungsweise hat ganz gekündigt. Und bei Kellers hatte ich nur einen 450-Euro-Job neben dem Studium und dementsprechend eben ja noch relativ viel Freizeit, beziehungsweise konnte nicht so viel arbeiten, wie ich gern gearbeitet hätte, und habe dann irgendwie diesen Platz als Außenbetriebsleiter bei Raumlands eingenommen.
Okay.
Wir sagen immer, der Jan ist zu Weihnachten 2019 bei uns eingezogen und eigentlich nie wieder ausgezogen.
Nicht mal wieder gegangen. Und ich habe ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Jan, hast du auch dann den Namen deiner Frau angenommen, den Nachnamen, oder?
Ja, genau.
Na klar, würde ich jetzt sagen.
Ja gut, ich könnte ja jetzt fragen, ist das, weil du ein Charmeur bist, der sagt, logischerweise nehme ich den, oder war das taktisch-strategisch begründet?
Ich hatte gar keine Wahl. Also wer die Kathi kennt, der weiß, dass sie da keinem eine Wahl lässt. Also wir haben drüber gesprochen, dann hat sie gesagt, du nimmst meinen Namen an. Ist klar, oder?
Okay, da frage ich jetzt nicht mehr nach.
Also es war für mich schon immer klar, dass ich meinen Namen behalten werde. Und für mich war auch klar, dass ich aber gleich heißen möchte wie mein Partner. Und so hat man drüber gesprochen. Und der Jan hat jetzt auch nicht super doll an seinem bisherigen Nachnamen gehangen.
Überhaupt nicht.
Dann hat es eben einfach gepasst. Und mein Schwager hat den Namen von uns auch angenommen. Also wir haben schon ganz gute Argumente.
Absolut.
Ein Top-Argument: Es gibt tatsächlich nur eine Familie Raumland in Deutschland. Das heißt, jeder Raumland, den man trifft, der ist auch mit uns verwandt.
Das ist selten, dass es so eine Familie nur einmal gibt. Habt ihr recherchiert?
In irgendeinem Radiosender gab es mal so eine Ahnenforschung oder eine Namensforschung. Und da wurde das eben festgestellt.
Okay.
Und dementsprechend, wenn man den Namen dann eben weiterführen möchte, dann hat man ja auch nicht wirklich eine Wahl. Und außerdem hat man ein Getränk, wo der eigene Name draufsteht. Das ist schon ganz cool.
Ist ja auch klar, ihr seid zwei Mädels, ne? Und wenn ihr den Namen erhalten wollt, dann ist das ja so auch das Beste.
Ja, haben wir Glück gehabt, dass unsere Männer das mitgemacht haben.
Jedenfalls, ihr zwei seid in ein ziemlich dynamisches Umfeld gestartet. Hättet ihr das 20 Jahre vorher getan, wäre möglicherweise sogar eure Entscheidung anders ausgefallen. Damals hatte der Sekt in Deutschland, der gute, hochwertige Sekt, flaschenvergorener Sekt, nicht dieses Standing und auch nicht diese Verbreitung, wie das doch dann, sagen wir mal, in den letzten 10 Jahren gewachsen ist. Wir haben vorhin ein paar Produzenten genannt, aber es gab ja, wenn man die Historie des deutschen Schaumweins mal ein bisschen weiter zurückverfolgt, auch schon mal eine Zeit, wo man sagen könnte, deutscher Sekt war Weltklasse, oder? Was wisst ihr darüber?
Ja, also es ist tatsächlich so, ich sag mal ich weiß auch tatsächlich nicht die Jahreszahlen genau, aber vor 150, 100 Jahren, irgendwie sowas, war der deutsche Sekt eigentlich an der Spitze der internationalen Schaumweinszene. Und man muss sich jetzt das nur auch mal angucken, wenn man mal in die Champagne jetzt aktuell geht und da auch die großen Häuser sich anschaut. Und jetzt mal nur als Beispiel genannt Bollinger. Das ist kein französischer Name, sondern irgendwann sind halt eben die Deutschen Sektmacher in die Champagne gegangen und haben sich dort auf Sekt beziehungsweise dann auf Champagner fokussiert. Also das Ganze, oder sehr viel, ich will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber sehr viel des Know-hows, was die Champagne früher erlangt hat, kam eben von den deutschen Sektmachern.
Mhm. Ja, so war das bei den großen Weltausstellungen 1900 etc. wurde deutscher Sekt ausgeschenkt.
Genau.
Und dann gab es eben zwei Weltkriege, es gab den Holocaust und viele andere Dinge, sodass dann nicht nur der deutsche Sekt, sondern auch der deutsche Wein insgesamt in der Nachkriegszeit doch ein paar traurige Jahrzehnte hat hinter sich bringen müssen, bevor es dann wieder bergauf ging. Und in mehr oder weniger in diese trostlose, traurige Phase ist ja dein Papa Katharina dann gestartet und hat angefangen, mit ganz anderen Methoden hochwertigen Sekt zumindest für andere zu erzeugen.
Ja, also ich meine, der deutsche Wein war eben da dem deutschen Sekt einfach auch ein paar Jahre voraus. Also da gab es eben schon ein bisschen früher die großen deutschen Namen, die dem deutschen Wein auch wieder ein bisschen mehr Anerkennung international gebracht haben. Bloß beim Sekt hat sich keiner so richtig rangetraut. Vielleicht auch, weil der Champagner eben schon vor 40 Jahren super stark war und die natürlich auch marketingtechnisch da alles raushauen, was irgendwie möglich ist. Und mein Vater war eben, auch nachdem er eine kaufmännische Ausbildung gemacht hat, in Geisenheim und hat dort auch mit ganz großen deutschen Winzern zusammen studiert, nur um zu nennen Dr. Heger. Und er wusste damals, okay, er möchte in die Richtung gehen, aber er hat sich auch gesagt, naja, jetzt habe ich hier einen Egon Müller und einen Joachim Heger, mit dem ich eigentlich ja gar nicht konkurrieren kann, weil die schon seit sehr vielen Jahren, in sehr vielen Generationen ein wahnsinnig tolles Weingut aufgebaut haben. Ich glaube, da gibt es noch was anderes, was ich machen könnte. Und das war eben dann der Sekt. Eigentlich schon von Stunde eins seiner Winzerkarriere. Und Gott sei Dank hat er seit Beginn an dann auch an diesem Gedanken festgehalten, was mit Sicherheit auch sehr viel Mut und sehr viel Durchhaltevermögen gefordert hat. Aber ja, jetzt seit 5 bis 10 Jahren ist es jetzt auch dazu gekommen, dass es sich ausgezahlt hat. Ne?
Es ist ja gestartet im Grunde als mobile Lohnversektung. Ne?
Ja, genau. Also der Papa ist früher ganz zu den Anfängen in seinem LKW rumgefahren, hatte dort eine mobile Füllanlage, eine mobile Degorgieranlage und ist wirklich nicht nur in Deutschland, sondern auch Österreich, Frankreich rumgefahren, hat den Winzern die Sektgrundweine abgefüllt, die Sekte degorgiert und alles halt so gemacht, was drumherum zu tun gab, weil natürlich auch damals sich noch nicht gelohnt hat, für die kleinen Mengen die eigenen Maschinen anzuschaffen.
Ihr habt nun sicherlich in den letzten Jahren, Jan, du hast es wahrscheinlich auch mitgekriegt, bei euch zu Hause oder auch über eure Bekanntschaften und Freundschaften drüber diskutiert. Wie ist es eigentlich gekommen, dass der deutsche Sekt zumindest diese 2-3% der Top-Winzer-Sekte wieder auf so einem hohen Level angekommen sind und dass es immer mehr junge Winzer auch motiviert, da ein Teil von dieser Bewegung zu werden? Gibt es da Gründe für oder hat es sich einfach ergeben und man weiß gar nicht, wie es ist? Man sagt einfach, jo, es ist halt so.
Also ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich habe eine Vermutung. Ich habe das Gefühl, aus der Sicht des Konsumenten, dass einfach viele Weine, also Weine wie die Weine aus dem Burgund, aber eben auch die Schaumweine aus der Champagne, einfach für viele Verbraucher zu teuer werden und dass sie dann sagen, dass die Preis-Leistung nicht mehr stimmt. Und ich glaube, das hat einfach den Markt eröffnet für deutschen Schaumwein. Und unabhängig davon ist ja auch generell der Schaumwein auch in meiner Wahrnehmung immer mehr ins Rampenlicht gerückt. Also auch dadurch, dass die Engländer jetzt mittlerweile so viel Schaumwein machen, dass es, wie wir schon gesagt haben, in Südafrika mittlerweile auch sehr viel Schaumwein gibt und das alles qualitativ hochwertig ist, ist, glaube ich, auch einfach ein weltweiter Trend für den Schaumwein und davon profitiert eben Deutschland. Ja, das wäre jetzt meine Vermutung.
Katharina, hast du noch eine andere oder stimmst du dazu?
Ja, ich stimme schon zu, wobei ich glaube auch, dass einfach der Konsummoment sich ein bisschen geändert hat. Also während früher wirklich Sekt nur zum Aperitif getrunken wurde, ist man heute auch einfach ein bisschen offener für den Anlass. Und irgendwie ist es cooler, Sekt zu trinken. Und ich sag mal auch, was so das total super doofe Klischee ist, ist, dass Sekt was oder Champagner was für Frauen ist. Und vielleicht auch dadurch, dass einfach die Menschen so ein bisschen offener sind, was so Klischees angeht, hat sich einfach, ich glaube, der Konsummoment auch ein bisschen verändert, sodass man jetzt einfach häufiger und mehr Schaumwein trinkt und somit natürlich auch bei den Winzern irgendwo das Interesse geweckt wurde, daran zu forschen, was auch der deutsche Sekt eben kann.
Ja, und der ein oder andere angesagte Rapper lässt sich ja auch mit deutschem Sekt fotografieren. Also insofern, das sind so ein paar Dinge, die dann vielleicht in der Summe dazu geführt haben. Jetzt will ich mal mir tatsächlich angucken, noch mal ein bisschen genauer, wie denn es dazu kommt, dass man guten Sekt herstellt. Das sind ja eine ganze Reihe von Faktoren, die da zusammenwirken. Sekt ist aus meiner Sicht auch im Entstehungsprozess, damit meine ich sowohl Weinberg als auch Keller, ja ein sehr komplexes Produkt, aus meiner Sicht sogar komplexer als Wein. Und es braucht vor allen Dingen auch Gelassenheit und Geduld in diesem Prozess, gerade wenn man flaschenvergorenen Winzersekt macht wie ihr. Denn man hat nicht gleich nach dem ersten Jahr, füllt man ab und sieht den Erfolg, sondern das dauert alles ein bisschen länger. Deswegen lasst uns doch mal zunächst gucken, spielt beim Sekt das Terroir, also die Lage, das Klima, die Böden, spielt das eine ähnlich große Rolle wie beim großen Wein oder vielleicht sogar eine andere? Was meint ihr?
Also, ich muss dir erstmal zustimmen. Sekt ist wahnsinnig technisch, oder werden wir jetzt auch drauf eingehen. Und Terroir spielt auf jeden Fall eine ganz, ganz große Rolle. Wir haben tatsächlich auch oft die Diskussion mit Winzerkollegen. Man spricht ja auch so oft von den großen Lagen, von den großen Gewächsen. Und wir sind ja jetzt auch Mitglied im VDP, wo das Lagenthema nochmal ganz anders gespielt wird. Und da müssen wir uns auch immer durchsetzen und sagen, naja, für uns sind die großen Gewächse gar nicht interessant, weil die sind viel zu warm. Das sind ja die besten Lagen, weil es die wärmsten Lagen sind. Aber wir für unseren Sekt, wir wollen kühle Lagen. Wir wollen Lagen, die auch eine gewisse Wüchsigkeit haben, die Wasser im Untergrund haben. Und im Wein wird ja oft gesagt, die Rebe braucht ein bisschen Stress, damit man komplexe, tiefgründige, dichte Weine bekommt. Aber wir wollen im Sekt keinen Stress. Wir wollen sehr, sehr gesunde, glückliche, fast schon mastige Weinberge haben, die richtig im Saft stehen und dunkelgrün sind.
Und es darf durchaus auch ein bisschen höherer Ertrag sein als für die Top-Stillweine.
Genau, absolut. Ich sage immer, wir haben die Ertragsreduzierung nicht im Weinberg, sondern im Keller. Na, das heißt, wir pressen einfach weniger aus, um genau zu sein, 50%, was 25% weniger ist als unsere Weinkollegen. Und dadurch extrahieren wir weniger Gerbstoff und auch weniger, wie sagt man, Inhaltsstoffe, die dann wiederum mehr Dichte bringen. Also wir haben einfach ein sehr schlankes, säuregeprägtes Produkt durch unsere geringere Pressausbeute.
Aber nochmal zurück zum Weinberg. Wenn ihr Weinberge neu pflanzt, dann spielt ja nicht nur die Lage eine Rolle, sondern auch dann die Rebsorten, die man auswählt, und nicht nur die Rebsorte, sondern wahrscheinlich spielt auch der Klon, den man wählt, die Unterlage vielleicht sogar, ja vielleicht sogar auch die Pflanzdichte und das Erziehungssystem eine Rolle. Beschreibt das mal, dieses Konglomerat von Faktoren.
Ja, es ist jetzt, wie gesagt, wieder ein sehr technisches Thema, geht auch sehr ins Detail. Wir sind ja sehr burgunderaffin, das heißt, bei uns ist es schon hauptsächlich Spätburgunder, Chardonnay, Schwarzriesling und auch etwas Weißburgunder. Und wir setzen Klone, die von Natur aus ein bisschen mehr tragen. Um jetzt Beispiele zu nennen, im Spätburgunder ist im Wein, wir machen hobbymäßig ganz, ganz wenig Wein, sehr beliebt die Selektion Fin aus dem Burgund, und da erntet man 2500 Liter auf dem Hektar, wenn man Glück hat. Wir pflanzen lieber einen Auerklon oder einen Mariafeld oder Freiburger Klon, wo man auch mal, wenn Bayern voll auspresst, 10.000 Liter auf dem Hektar ernten könnte. Mhm. Und wir setzen Unterlagen, die sehr, sehr wüchsig sind. Um da auch welche zu nennen, wäre es unter anderem Richter oder Paulsen. Das sind keine flachwurzelnden Unterlagssorten, also die dann in die Breite gehen, sondern das sind Pfahlwurzeln, die richtig tief in die Erde gehen. Und die sind auch dementsprechend wüchsiger.
Das heißt, man braucht schon bei der Anlage eines Weinbergs ein ganz klares Konzept, eine ganz klare Vorstellung, welche Art von Trauben sollen da reif werden, damit sie für unser Projekt hochwertigen Schaumwein die besten sind.
Ja, absolut.
Ja, definitiv.
Ich kann mich erinnern, früher war das ja zum Teil anders. Früher war ja der Sekt mitunter, also sagen wir mal, vor 30, 40 Jahren, oft auch ein Nebenprodukt. Dass man gesagt hat, ja, also wenn man mal so einen etwas säurebetonteren Wein hatte, der nicht richtig ausgereift ist, dann haben die Winzer gesagt, dann machen wir Sekt draus. Ne? Das war so ein Abfallprodukt. Also die haben nicht den Weinberg schon von der Pike auf so angelegt und auch die Jahrgangsarbeiten vom Rebschnitt bis hin dann zur Ernte ganz gezielt auf dieses Produkt Sekt hin zugesteuert, sondern das war mehr so ein, ich glaube, so ein Abfallprodukt.
Ja, es war ja oft auch einfach nicht im Fokus. Also ich sage immer, Sekt kann man nicht als Hobby machen, weil die Sekternte ist auch in der Regel 2 Wochen früher als die Weinlese. Und kaum ein Winzer hat 2 Wochen vor der Weinlese ein Team da, um die Handlese zu machen, hat den Keller schon fertig, die Pressen fertig, und macht dann 2 Wochen Pause mit seiner großen Lesemannschaft, um dann mit dem Wein anzufangen.
Ja. Mein Vater hat ja schon immer auch die Lohnversektung gemacht, beziehungsweise damals auch mobil. Und auch da hat er natürlich mitbekommen, genau das, was du gerade erzählt hast, dass ich habe da noch einen Wein im Keller, der schmeckt mir nicht für Wein, ich würde da gerne Sekt draus machen. Und das war dann halt von den Voraussetzungen absolut kein Sektgrundwein. Und leider Gottes ist es nach wie vor heute doch auch noch hin und wieder der Fall, dass wir Anfragen bekommen von Winzern, die uns dann eine Probeflasche von einem Sektgrundwein zuschicken. Mhm. Und wir ihnen dann sagen müssen, das passt von der Säure nicht, das passt vom Alkohol nicht, das passt vom Extrakt nicht, der ist vielleicht zu bitter, der ist zu extrahiert, der schmeckt jetzt schon, als wäre er gestresst. Und da muss man einfach auch ganz offen dann sagen, der ist nicht geeignet für die Versektung. Und ja, das ist einfach ein jahrelanges Learning und immer mehr Winzer verstehen das auch, aber eben auch nur, wenn man ein bisschen Augenmerk auch auf die Herstellung von Sekt legt und nicht sagt, das läuft so nebenher.
Ich war kürzlich in der Champagne, da habe ich Gespräche geführt. Unter anderem sagte mir da auch nochmal ganz klar der Winzer, wir haben hier Chardonnay, aber das ist ein ganz anderer Chardonnay-Klon, als zum Beispiel im Chablis-Gebiet oder im Burgund verwendet wird. Und was mir noch aufgefallen ist, die hatten eine relativ hohe Pflanzdichte. Also wenn ich mir nämlich nicht alles täuscht, waren das mindestens 8000 Stöcke pro Hektar. Ja, das kommt. Auch von der Erziehung her schien es mir ein Tick niedriger zu sein als hier bei uns. Welche Bedeutung haben diese Unterschiede oder wie ist es bei euch?
Also wir pflanzen recht weiträumig oder ich sag mal, es ist in Deutschland fast Standard, 2 Meter Gassenbreiten, 1 Meter Stockabstand. Mit Dichtpflanzung liebäugelt man auch immer wieder, aber ich bin der Meinung, für Sekt bei uns funktioniert es nicht. In der Champagne haben sie viel höhere Niederschläge, sie haben den Kreideboden, der wahnsinnig gut Wasser speichert und wir haben hier im Jahresdurchschnitt nur 400 Liter Niederschlag. Also wir müssen einfach ein bisschen weiter auseinander mit den Reben, dass die alle gut versorgt sind. Wir halten viel Abstand zum Boden. Wir sind mit den Burgreben, also auf der Höhe, wo die Trauben wachsen, weiter vom Boden entfernt, um dort weniger Wärmeabstrahlung vom Boden zu bekommen. Und wir haben auch diese Champagner-Klone. Und die sind, man sagt Champagner-Klon, weil die weniger Frucht haben. Die haben höhere Erträge, mehr Säure, weniger Frucht und sie sind früher pressbar, weil die Klone für den Wein, die sind oft noch nicht so gut pressbar, wenn sie nicht voll reif sind. Also okay. Da wird wenig Saft rauskommen. Mhm. Mhm.
Verstehe. Entscheidend ist ja dann auf alle Fälle, dass man die Reifeparameter im Kopf hat. Ne? Also wenn das dann Richtung Ernte geht, dann hat ja jeder Winzer, guckt dann nach Zucker und guckt nach der aromatischen Reife, auch nach der phenolischen Reife. Er guckt natürlich aber auch nach Säure- und pH-Wert. Was ist da für euch vor allem wichtig? Nach was lest ihr?
Ja, also schon das Hauptaugenmerk liegt auf dem Geschmack, weil es ist total rebsortenabhängig, wann eine Traube nicht mehr grün schmeckt, diese Gerbigkeit verliert und ich sag mal an einem Punkt ist, wo Säure und Süße in einer schönen Balance ist. Dann schauen wir natürlich drauf, was total wichtig ist bei Sekt, dass wir im Alkohol, also im Zucker, im potenziellen Alkohol, also im Zuckergehalt der Traube nicht zu hoch kommen, weil wir eben durch die zweite Gärung nochmal circa 1,3 Volumenprozent an Alkohol hinzugewinnen. Das bedeutet, wenn ich Trauben lese, die einen potenziellen Alkoholgehalt von 12 Volumenprozent haben, wie für einen Stillwein, dann habe ich am Ende einen Sekt mit 13,3 Volumenprozent, wenn der Sekt denn durchgärt. Weil natürlich, je höher der Alkohol ist, desto schwerer tun sich dann die Hefen in der Flasche und desto höher ist die Gefahr, dass mein Sekt eben nicht ganz durchgärt. Dementsprechend ist der Alkohol einfach ein wahnsinnig wichtiger Faktor. Natürlich die Säure. Wir wollen immer eher crispe Sektgrundweine. pH-Wert hängt damit natürlich ganz eng zusammen. Wir denken sogar, dass der pH-Wert noch einen Ticken wichtiger ist als die reine Säure, weil der eben ganz maßgeblich beeinflusst, wie sauer ein Grundwein schmeckt. Mhm. Und sonst sind es ähnliche Faktoren, bloß dass wir vielleicht vor hohen Säurewerten nicht ganz so schnell zurückschrecken wie ein Stillweinwinzer. Mhm. Ja.
Wer mal so einen Grundwein für den Sekt verkostet hat, dem bleibt das, glaube ich, als Dauererlebnis in Erinnerung, denn so ungeheuer asketisch, ne, wie diese Weine sind, so karg, so säurebetont und gleichzeitig aber auch völlig ohne Body, also nicht ganz ohne Body, aber sehr, sehr leicht. Ja. Und das ist ja nun eine Kombination, da wird man auf jeden Fall beim Wein sagen, da ist die innere Balance, ne? Der Harmoniefaktor ist da eigentlich aus dem Ruder gelaufen.
Ja. Und es macht es auch total schwierig, einen Sektgrundwein zu verkosten, weil es ist ja nicht das fertige Produkt, was ich verkoste und dann entscheide ich, okay, so fülle ich es auf die Flasche, vielleicht gebe ich noch ein bisschen Schwefel wie beim Wein, sondern du musst dir eben überlegen, wie schmeckt dieser Sektgrundwein nach einer zweiten Gärung, nach x Jahren Hefelager, wie entwickelt er sich und wo könnte er potenziell mal enden. Und das ist super schwierig und da lernt man jedes Jahr auch dazu. Und wirklich wissen tut man es wahrscheinlich auch nie, aber natürlich mit der Erfahrung lernt man, was in so einem Sektgrundwein eben ganz wichtig ist. Und wie du sagst, also ich persönlich lieb's, ich trinke auch so einen Sektgrundwein ganz, ganz gerne pur, aber er ist halt einfach relativ schlank, fast auch ein bisschen neutral im Vergleich zu einem Stillwein, was die Aromatik angeht und Supersäure betont, idealerweise.
Also ich kann mir vorstellen, dass das enorm schwierig ist. Das ist ja schon von so einem Wein, der gerade durchgegoren ist, auf den Wein zu schließen, der quasi sich dann nach einer längeren Hefelagerzeit und Fassreife etc. sich dann weiterentwickelt. Das ist ja schon nicht immer ganz einfach. Aber in eurem Falle beim Sekt ist das ja nochmal eine ganz andere Welt, die da noch dem Grundwein bevorsteht. Eine Metamorphose, die er durchmachen muss und möglicherweise dann auch nochmal ein ewig langes, super langes Hefelager, bevor er dann tatsächlich dann das Licht der Welt oder am Tisch der Konsumenten erscheinen darf. Insofern brauchst du auch neben Erfahrung ein bisschen Fantasie, oder?
Total. Ja, absolut. Wir sagen auch immer, die fertige Cuvée, die darf nie rund schmecken. Die muss Ecken und Kanten haben. Also vor allem eine Säurekante. Weil wenn sie jetzt schon rund wäre, dann wäre sie ja nach 3 oder 5 Jahren Hefelager noch runder, beziehungsweise vielleicht sogar schon banal. Ne? Man braucht wirklich viel Fantasie auch.
Und man muss ganz viel üben.
Man muss üben, ne? Ja, das glaube ich auch. Und da ist es nicht schlecht, man hat da so ein Volker Raumland als Papa an der Seite, der einem die Dinge tatsächlich auch ein bisschen erklärt, ne?
Ja, wobei, also man muss jetzt mal auch ganz plump sagen, der Papa hat jetzt auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ne?
Nicht? Das hätte ich auch jetzt gedacht.
Schon ein bisschen, aber es gibt halt einfach ganz viele andere Winzer, die was ganz anderes machen und natürlich sehr viel in der Champagne, aber auch in Deutschland. Das heißt, auch da ist es einfach total wichtig, dass man bei anderen probiert, sich mit anderen austauscht. Auch mit Winzern in der Champagne haben wir schon ganz viele Grundweine verkostet, um da einfach mit jeder Verkostung was dazuzulernen. Und selbst der Papa mit knapp 70 hat eben jetzt auch noch nicht ausgelernt. Ja? Und ich glaube, es ist generell das Wichtige an unserem Beruf, dass man immer offen bleibt, dass man immer weiter schaut, wo kann ich noch welche Schraube drehen und wie kann ich vielleicht noch einen Hauch besser werden.
Obligatorisch ist ja in eurem Falle die Handlese, ne? Weil ihr anschließend ganze Trauben presst. Erklärt das vielleicht nochmal diesen Zusammenhang?
Ja, also man hat eben bei der Traubenlese die Wahl zwischen maschineller Lese. Dann habe ich im Endeffekt die einzelnen Beeren, die durch den Vollernter gelesen werden und dann im Maischewagen landen. Und bei uns, wir machen eben 100% Handlese. Das heißt, wir schneiden die komplette Traube ab, legen die ganz vorsichtig in kleine Lesekisten, die circa 15 Kilogramm Trauben fassen, sodass die möglichst sich auch nicht abdrücken, dass kein Saft austritt. Und dass man eben keine Beschädigung schon an der Traube hat, bevor sie dann eben auf die Presse gelangen und dort als komplette Traube ohne Entrappen, ohne Anquetschen gepresst werden. Und eben nur, wenn ich ganze Trauben lese, kann ich anschließend eine fraktionierte Pressung durchführen. Das bedeutet, ich presse ganz, ganz langsam. Und zuerst aus der Traube fließt heraus das Herzstück der Traube, die sogenannte Cuvée. Das ist der säurehaltigste Saft der Traube. Das ist der eleganteste Saft der Traube. Und je fester ich presse, desto mehr tritt dann der Most aus der Traube aus, der eben mehr im Fruchtfleisch, das an der Schale sich befindet. Und dann komme ich eben in niedrigere Säurewerte, in etwas mehr Gerbstoffe, Bitterkeit und habe eben einen ganz anderen Most als dieses Herzstück. Und für uns ist eben diese Cuvée-Pressung, nennt man es. Und das sind eben diese 50% der Pressausbeute. Und das ist für uns das Wichtigste an der ganzen Traube.
Danach nennt man das ja, glaube ich, was dann kommt, Thai. Und die verwendet ihr für eure Versektung gar nicht oder nur zum Teil?
Eher nicht, aber zum Teil schon. Weil man muss auch sagen, die Thai ist nichts Schlechtes. Also das ist vor allem auch, wenn man Stillwein macht, ist es sogar notwendig, dass man auch diese Pressfraktion verwendet. Bei uns, ganz ehrlich, wir probieren es. Wenn es gut ist und wenn es Potenzial hat, dann wandert es, wenn dann mal, in eine unserer etwas jüngeren Sekte, weil vor allem die einfach nicht dieses ganz lange Reifepotenzial haben. Und wenn es uns nicht schmeckt, dann wird es eben anderweitig verkauft.
Jan, hat diese Art der sehr vorsichtigen, sehr zarten Pressung oder Kälterung auch etwas damit zu tun, dass man ja bei dem Champagner, aber auch bei eurem Sekt, auch rote Trauben hat? Und man will ja im Grunde genommen versuchen, diese rote Trauben weiß zu kältern und die Farbe eben nicht unbedingt mit in den Entstehungsprozess zuzulassen. Hat das vielleicht auch damit zu tun?
Ja, definitiv. Ich sag mal, der springende Faktor ist nicht unbedingt die Farbe. Es gibt auch Rotsekte, aber es geht wirklich darum, alle Scherkräfte auf das Geringste zu minimieren. Also wir wollen einfach, dass die Traube und damit auch den Saft, den Most, alles so wenig wie möglich belasten, damit wir wirklich ganz, ganz klaren Saft bekommen. Ich bringe ganz oft das Beispiel einer Tomate, weil ich einfach finde, dass das sehr anschaulich macht. Wenn man eine ganz frisch gepflückte Tomate presst, dann ist ja der allererste Saft klar und weiß und der ist säurebetont und ganz pur. Und wenn ich dann weiter an der Tomate presse, dann wird der Saft irgendwann rot und auch gerbig. Und wir wollen eben nur diesen allerersten Saft, und das ist ein Versuch, den kann jeder zu Hause machen. Es schmeckt einfach komplett unterschiedlich.
Verstehe. Und deswegen ist auch eure Ausbeute so deutlich geringer, als das bei der Weinherstellung ist. Brauchst du denn dafür eine ganz spezielle Presse? Ich habe in der Champagne gesehen, die haben da mit Korbpressen gearbeitet. Zum Teil hatten sie auch diese pneumatischen Pressen mit so diesem aufblasbaren Inneren. Wie ist das bei euch?
Wir nutzen ein sequenzielles Pressprogramm, so nennt man das Ganze. Das heißt, man scheitert weniger, also man lässt die Presse weniger drehen. Und ich habe ja schon gesagt, es geht darum, Scherkräfte zu minimieren. Das heißt, wir steigen quasi im Druck im 4-Minuten-Takt, Pi mal Daumen. Wir machen es in kühlen Jahrgängen, halten wir den Druck länger. In warmen Jahrgängen verkürzen wir das alles ein bisschen. Aber grundsätzlich kann man sagen, wir gehen alle 4 Minuten mit 0,2 Bar hoch, scheitern, also drehen die Presse dann einmal bei 1,2 Bar und pressen dann wieder. Und bei einem normalen Pressprogramm für Wein würde man auf 0,2 Bar gehen, die Presse drehen, alles wieder auflockern, das nennt man scheitern, und dann wieder auf 0,4 Bar gehen, also dann im Druck hoch, dann wieder scheitern und dann wieder hoch mit dem Druck. Und das versuchen wir, genau, wegzulassen.
Ja. Aber du hattest ja nach den Pressen gefragt. Grundsätzlich, diese Korbpressen sind eben die ganz traditionelle Methode. Wir haben pneumatische Pressen. Korbpressen ist was, damit liebäugeln wir schon sehr lange. Aktuell ist es tatsächlich einfach aufgrund der Begrenzungen unseres Kellers nicht möglich. Aber das ist auch dann einfach eine ganz andere Art zu pressen. Es ist viel mehr manuell. Man sagt, es ist schonender, aber wenn ich manchmal sehe, wie dann da der Presskuchen gescheitert wird, frage ich mich dann auch, ob es wirklich so schonend ist. Mhm. Aber im Endeffekt, es gibt ja auch diese Kokar-Pressen, wo man dann sagt, es ist nochmal ein bisschen schonender, weil dieser Scheitervorgang eben ein anderer ist. Aber die pneumatische Presse ist sicherlich auch in der Champagne super weit verbreitet und ist in meinen Augen auch mit einer der schonendsten Arten zu pressen, wo man auf jeden Fall das Maximum rausholen kann, denke ich.
Ich meine, möglicherweise führen hier auch mehr als ein Weg nach Rom und es gibt verschiedene Optionen, die letztlich auch dann die Handschrift des Produzenten ausmachen. Genauso ist es ja auch, wenn ihr dann in die erste Gärung geht. Das kann man ja im Edelstahl machen, man kann das aber auch in Holzfässern unterschiedlicher Größe machen. Die einen machen dann den BSA, die anderen machen nicht. Was ist da für euch jetzt in diesem Kontext das Typische?
Also ich denke auch, es ist super abhängig davon, was für eine Stilistik der Winzer verfolgt. Und das ist natürlich abhängig, was der Winzer gerne mag. Wir machen BSA zum Beispiel. Wir haben Grundweine, die wir im Fass und im Tank ausbauen. Und so ist es eben einfach eine Mischung aus allem, sage ich mal. Aber wir sind generell Freunde von dem BSA, weil er für uns einfach noch so ein bisschen Cremigkeit, Sanftheit in den Sekt bringt. Und tatsächlich, ich tue mir manchmal schwer mit der Äpfelsäure im Wein, weil es doch eine eher aggressive Säure ist. Und dementsprechend bin ich einfach Freund vom BSA.
Gehört ja auch irgendwo zu dem natürlichen Prozess letztendlich dazu. Und dann geht es ja im Grunde genommen ein ganz entscheidender Prozess, diese sogenannte Assemblage, ne? Die Küvettierung, wo dann die verschiedenen Rebsorten, die verwendet werden, miteinander assembliert werden aus den verschiedenen Lagen. Da gibt es ja mitunter dann ziemlich viel, was da miteinander vermählt wird in dieser Phase, eventuell sogar auch Reserveweine.
Ja, also bei uns fangen wir an mit dieser Verkostung im Januar, Februar spätestens eines Jahres, wo wir dann eben den aktuellen Jahrgang verkosten. Wir haben in den letzten Jahren auch so ein bisschen einen Bestand an Reserveweinen aufgebaut. Die werden da immer auch mitverkostet. Und wir verkosten da bestimmt über 100 verschiedene Gebinde, Lagen, Rebsorten, sodass man dann einfach sich erstmal ein Bild über den Jahrgang auch verschafft. Und dann geht es eben ans Probieren. Und da muss man einfach sagen, probieren geht über Studieren. Man verschneidet verschiedene Grundweine miteinander, die man sich miteinander vorstellen kann. Manchmal ist das Ergebnis ein komplett anderes, als man erwartet. Aber dann geht man eben da dann den Weg und diese Assemblage ist eben das A und O, weil es natürlich maßgeblich entscheidet, was am Ende dabei rauskommt.
Und das, wie muss ich mir das vorstellen? Wird da heftig diskutiert oder probiert da jeder vor sich hin, macht seine Notizen und dann seid ihr am Ende alle einer Meinung?
Also wir haben oft schon eine gemeinsame Entscheidung im Keller getroffen, dadurch, dass wir die Fässer einfach schon mal bewerten. Und dann nehmen wir bei der Assemblage natürlich nur die Fässer, die wir uns schon von Grund auf zusammen vorstellen können. Und dann hat meistens einer am Tisch schon eine Idee, wie er sich's vorstellen könnte zusammen. Dann wird es einfach mal gemacht und dann wird ein bisschen diskutiert. Es könnte ein bisschen mehr Säure haben oder es könnte ein bisschen mehr Holz vertragen. Und so werden wir uns dann immer eigentlich relativ schnell einig, würde ich sagen.
Mhm. Also streiten tun wir uns eher wenig.
Was würdet ihr sagen im Hinblick auf die Komplexität, die letztlich dann so ein Schaumwein ausmacht? Ist es da günstig, möglichst mehrere Rebsorten aus möglichst vielen Lagen miteinander zu küvettieren, zu assemblieren, also mit möglichst viele Bestandteile miteinander zu vermählen, inklusive dann der Reserveweine, oder spielt das keine Rolle? Könnte man auch einen ähnlich guten, komplexen Schaumwein aus einer Rebsorte und aus einem einzigen Weinberg produzieren?
Könnte man definitiv auch machen. Wir haben ja auch bei uns die Lagensekte, zum Beispiel das Hohensülzener Kirschenstück. Und das ist ein reiner Spätburgunder und der strahlt dadurch, dass es eine große Lage ist, also ein sehr warmer Jahrgang, aber auf einem sehr massigen Boden, also haben wir viel Ertrag. Und dadurch schafft es das Kirschenstück immer diese Kraft, die Würze aus der warmen Lage zu transportieren, aber trotzdem leicht zu sein. Also es ist einfach ein wahnsinnig charmanter Schaumwein mit ganz, ganz viel Charakter. Grundsätzlich sagt man ja in der Champagne, dass der Chardonnay die Säure bringt, der Pinot Meunier, also der Schwarzriesling, die Frucht, und der Pinot Noir die Fülle. Und damit kann man auch in der Küvettierung mit den verschiedenen Rebsorten spielen. Das ist dann immer so ein bisschen Spielwiese. Das machen wir in unserem Triumvirat. Und das macht dann auch immer ganz, ganz viel Spaß. Aber es ist definitiv auch so, dass einzelne Rebsorten, einzelne Lagen ganz, ganz großartige Schaumweine bringen, ohne verschiedene Rebsorten.
Okay, also die können denn durchaus auf Augenhöhe begegnen?
Ja.
Okay, nur weil ich immer wieder in der Champagne dazu ein, umso mehr Grundweine man da miteinander, umso besser ist es letztlich für das Potenzial des späteren Champagners und dessen Komplexität.
Ist ja bestimmt auch immer wieder eine Philosophiefrage. Ich würde sagen, wir sind bei uns eher Puristen, also auch vom Leben sind wir recht minimalistisch, vom Essen sind wir relativ pur, wir essen gern einfach gebratenes Gemüse mit bisschen Olivenöl, Salz, Pfeffer. Und genauso sind auch unsere Schaumweine recht, recht brüstig.
Ja, ist eine gute Erklärung, Jan. Spielt eine Rolle, ne? Und das ist auch schön, dass es da diese Unterschiede gibt, die letztlich auch auf die Vorlieben und die Persönlichkeit der Produzenten zurückzuführen sind. Dann kommt, um diesen Prozess noch kurz zu Ende anzugucken, die zweite Gärung. Also die Flaschenfüllung und dann die zweite Gärung in der Flasche und anschließend dann eine mehr oder weniger lange Reifung auf der Hefe. Die zweite Gärung selbst ist ja unspektakulär wahrscheinlich, aber dann die Hefereifung, das ist doch dann etwas, was wieder großen Einfluss hat. Ne?
Also tatsächlich will ich auch nochmal auf die zweite Gärung eingehen, weil wir haben ganz, ganz oft bei uns Kunden, die wissen gar nicht, was das heißt, zweite Gärung. Und es ist vielen gar nicht bewusst, dass wir den Grundwein nochmal mit Hefe und Zucker auf die Flasche füllen für diese zweite Gärung, verschlossen unter einem Kronkorken, und dass dadurch, dass die entstehende CO2 nicht entweichen kann, eben die Kohlensäure im Schaumwein entsteht.
Ja, und als Nebenprodukt eben, hat die Katharina ja vorhin gesagt, 1,3 Volumen Prozent Alkohol. Das ist ja im Grunde genommen das Nebenprodukt des Prickelns, ne? dass da das CO2 entsteht.
Eigentlich ist der Alkohol das Hauptprodukt
der
alkoholischen Gärung und das CO2 das Nebenprodukt.
Genau. Ja, nur in diesem Falle macht man es ja nicht, um den Alkohol zu kriegen, sondern macht es ja
genau
aus dem anderen Grund.
Ja.
Und es hat auch einen ganz entscheidenden Faktor auf den Geschmack. Das ist auch das, was uns dann immer wieder so ein bisschen triggert. wir geben uns so viel Mühe mit dem Grundwein, haben den genauso, wie wir ihn haben wollen. Aber die zweite Gärung hat eben nochmal einen enormen Einfluss auf das Produkt, wie es dann schmeckt. Also in der Gärung entstehen ja immer diese ganzen Aromen, die der Wein hat. Und in der ersten Gärung sind wir auch da ganz puristisch. Wir haben eine schnelle Gärung, dass wir wenig Frucht haben, dass wir ganz fast neutrale Grundweine haben. Und die zweite Gärung...
Soll langsam gehen, ne?
Genau, die findet statt bei ungefähr 15 Grad. Das kann sich auch nicht groß erwärmen, weil es ja auf der Flasche ist und dadurch eine große Oberfläche hat zum Abkühlen. Und dann auch noch unter Druck. Also es ist eine langsame Gärung, bei der dann tendenziell eher mehr Frucht entsteht. Wenn man dann den Schaumwein, sage ich mal, direkt nach der zweiten Gärung probieren würde, wäre man erstmal total enttäuscht. Und dann kommt das von dir angesprochene Flaschenlager, das ganz, ganz wichtig ist auf der Hefe.
Deswegen probieren wir es auch, nachdem die Gärung abgeschlossen ist, unsere Schaumweine zu probieren. Das macht keinen Sinn.
Macht keinen Sinn, ja.
Weil das ist einfach noch nicht das Produkt, was es am Ende mal nach eben 3 bis 10, 11, 12 Jahren Hefelager hoffentlich ist.
Ja, ihr habt euch ja insgesamt entschieden, da eine sehr, sehr lange Hefelagerzeit anzuschließen an die zweite Gärung. Was bewirkt die genau und weshalb sollte es oder aus eurer Sicht so eine lange sein?
Also wir lieben das einfach. Also wir lieben die Aromatik, die ein Sekt, ein Schaumwein entwickelt, der lange auf der Hefe liegt. Vorwiegend findet eben die sogenannte Hefeautolyse statt. Das heißt, die Hefezellwand wird zersetzt. Dadurch werden Bestandteile der Hefezellwand frei, die dann mit dem Wein reagieren und verschiedene Prozesse, die eben gleichzeitig stattfinden. Und im Endeffekt, worin es resultiert, ist eben weniger Frucht, weniger diese Spritzigkeit und mehr Aromatik Richtung Sekundäraromatik, also weniger frischer Apfel als eher ein getrockneter Apfel und mehr eben dieses hefige, brotige Brioche-Aroma, was wir einfach in einem Schaumwein super, super schön finden. Und weil man eben so einen eher neutralen Sektgrundwein hat, lebt der natürlich von der Aromatik, die während der zweiten Gärung und während des Hefelagers entsteht. Und dementsprechend ist für den Sekt einfach dieses Hefelager sehr wichtig. Und in Deutschland, laut Gesetz, muss ein Sekt mindestens 9 Monate auf der Hefe liegen, wenn er ein Sekt in traditioneller Flaschengärung hergestellt ist. Bei uns liegen sie eben mindestens 3 Jahre, weil auch dann erst sich so richtig diese Hefeautolyse schmeckbar macht. Und ja, wir haben einfach, Gott sei Dank, dadurch, dass meine Eltern schon so früh angefangen haben, diesen wahnsinnigen Bestand in unserem Keller aufgebaut. Und für uns, wir lernen jedes Mal auch noch dazu, wenn wir einen neuen Sekt degorgieren, weil einfach natürlich nicht absehbar ist, wie die Sekte sich auf der Hefe entwickeln. Aber für uns eher, also nicht eher, sondern ausschließlich positiv.
Ausschließlich positiv.
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, ein Sekt, der 20 Jahre auf der Hefe liegt, ist automatisch besser als ein Sekt, der 10 Jahre auf der Hefe liegt. Irgendwann geht es mit Sicherheit auch eher in eine Richtung, die dann ja, vielleicht nicht mehr so ganz vorteilhaft ist. Aber ja, also diese 3 Jahre für uns, für unseren Geschmack muss es eben mindestens sein.
Ja. Bemerkenswert ist ja, dass diese Zeit im Grunde genommen nicht als Alterung verbucht werden kann. Ne? Also diese Zeit auf der Hefe hält den Sekt im Grunde genommen sehr, sehr frisch. Der kommt also nicht gealtert raus. Der hat sich natürlich verändert, aber nicht im eigentlichen Sinne gealtert. Der eigentliche Alterungsprozess beginnt dann nach dem Degorgement. Und was mir noch immer wieder aufgefallen ist, dass die Perlage, also vor allen Dingen auch die Feinheit der Perlen, die hochsteigen, bei länger auf der Hefe gereiften Exemplaren doch ein Tick feiner ist, ein Tick zarter ist. Also dass die Schaumentwicklung, die Explosion am Gaumen eine feinere, keine bombastische, aber eine sehr kontinuierlich und feine und dauerhafte ist. Und deswegen habe ich daran noch immer diesen Unterschied der länger gereiften Sekte erkannt.
Das sind sehr spannende Punkte. Ich finde, es gibt auch Schaumweine, die können auf der Hefe reifen, weil es auch immer eine Frage des Grundprodukts ist. Und unsere Schaumweine brauchen auch ein langes Hefelager, weil wir fast hauptsächlich oder ausschließlich die Cuvée-Pressung nehmen, die eben umso schlanker ist und sehr langsam reift durch den niedrigen pH-Wert und die hohe Säure. Aber wir haben auch sehr dichte Kronkorken. Also es gibt für die zweite Gärung Verschlüsse von 0,2 Milligramm Sauerstoff pro Liter pro Jahr bis zu 12 Milligramm pro Liter pro Jahr. Und das macht auch einen ganz, ganz großen Unterschied.
Ja. Aber was natürlich auch logisch ist, je länger der Sekt mit der Kohlensäure lagert, desto besser bindet sich die Kohlensäure eben in den Wein ein. Ja? Und natürlich habe ich über die Jahre einen minimalen, je nachdem welchen Kronkork ich verwende, Verlust an CO2. Aber vorwiegend habe ich eben wirklich diese Einbindung der Kohlensäure in den Wein, Sekt, wie
man sagt. Katharina, und was man ja dann auch sieht, wenn man mal so eine Flasche geöffnet hat und sie vielleicht über 2-3 Tage hinweg trinkt, da sieht man nämlich, wie haltbar auch die Kohlensäure ist, wie existent sie bleibt, oder?
Ja, ich meine, wenn die Kohlensäure jetzt 7 Jahre oder was mit dem Wein verbunden war, dann trennt die sich nur sehr ungern wieder. Und natürlich, wenn ich jetzt eben den Sekt, ich kann ja den ganz einfachen Test machen, wenn ich einen Sekt nach 9 Monate alten Sekt in traditioneller Flaschengärung in ein Glas einschenke, neben einem, der eben 5, 6, 7 Jahre auf der Hefe lag, dann werde ich innerhalb weniger Minuten sehen, dass der junge Sekt die Kohlensäure deutlich schneller verliert. Was natürlich auch, wenn man drüber nachdenkt, total logisch ist.
Ja. Wo wir jetzt gerade schon dabei sind, 2 andere Fragen, die sich mir da aufdrängen. Sollte das Datum des Degorgierens unbedingt aufs Etikett? Und zweitens, wie steht es denn mit dem Reifepotenzial eines guten Sektes, eurer Sekte, nach dem Degorgement? Also muss man sie dann relativ schnell trinken oder kann man sie wie gute Weine auch noch ein paar Jahre gut aufheben und vielleicht verändern sie sich sogar positiv?
Also ich bin ein großer Fan davon, wenn das Degorgierdatum auf den Schaumwein draufsteht. Wir sind ja auch große Schaumweinkonsumenten und wir legen unsere privaten Sachen oft ein Jahr nochmal zurück, wenn das Degorgierdatum drauf ist, dass wir es erst ein Jahr nach dem Degorgieren probieren. Ziel ist es auch irgendwann bei unseren eigenen Sekten, die erst nach einem Jahr degorgiert sein, auf den Markt zu bringen. Aktuell sind wir, glaube ich, bei einem guten halben Jahr, dass wir sie degorgiert haben und sie dann verkaufen. Es steht auch bei uns immer drauf, das Degorgierdatum. Und wir haben bisher die Erfahrung gemacht, dass die Schaumweine von uns sehr, sehr gut nach dem Degorgieren reifen und eigentlich mit der Zeit nur mehr und mehr Spaß machen.
Okay.
Ich sage auch immer, es ist natürlich Geschmackssache. Also ein frisch degorgierter Sekt hat eben immer ein bisschen mehr Spritzigkeit, noch ein bisschen mehr Jugendlichkeit. Und je länger er dann liegt, und da rede ich nicht von einem halben Jahr oder einem Jahr, da wird man keine Reife in dem Sinne feststellen. Aber wenn man den dann 5, 6, 7 Jahre liegen lässt, dann natürlich habe ich eine Flaschenreife, wie bei jedem Stillwein auch. Und da muss ich eben für mich entscheiden, mag ich das oder mag ich das nicht.
Aber es ist vielleicht auch mal ein Versuch wert, ne?
Absolut. Und das sagen wir jedem Kunden, der bei uns vor Ort ist und bei uns kauft. Kauft 2 Flaschen, trinkt eine jetzt und eine in 2 Jahren. Und dann lernt ihr draus, weil ich weiß nicht nach 2 Minuten Gespräch, wie der Geschmack eines Einzelnen dann doch im Detail ist. Ja.
Ich glaube, die meisten Menschen kaufen Sekt, noch mehr als das beim Wein der Fall ist, just in time. Ne? So nach dem Motto, absolut, heute Abend ist Party oder morgen Abend ist Party, holen wir heute uns mal ein paar Flaschen Sekt.
Ja. Er geht aber auch immer so schnell leer.
Welches Glas verwendet ihr?
Also wir verwenden große Gläser, keine Sektflöten.
Okay,
verstehe. In der Regel auch nicht diese tulpenförmigen Sektgläser, wobei die sind nicht verkehrt. Also das kann man schon machen. Zum Verkosten zum Beispiel nehmen wir tatsächlich auch so etwas schmälere tulpenförmige Gläser, weil natürlich da auch, wenn ich nur so einen kleinen Probierschluck einschenke und dann ein Weißweinglas oder ein Rotweinglas oder ein Universalglas habe, dann ist natürlich die Kohlensäure auch wahnsinnig schnell weg. Dementsprechend eignet sich zum Probieren schon so ein etwas verjüngtes Glas. Wir trinken sehr gerne aus Zalto Weißwein, Zalto Universalgläser. Wir haben jetzt von Josephinenhütte das Sektglas tatsächlich, aber auch die Weingläser. Von Sophienwald gibt es total schöne Gläser. Natürlich Zwies, also es ist unterschiedlich, aber in der Regel ist es auf jeden Fall ein Weißwein oder ein Universalglas und bei sehr gereiften Schaumweinen vielleicht sogar mal ein Rotweinglas. Burgunderglas. Ja.
Aber dekantieren ist kein Thema oder vielleicht doch manchmal?
Schwierige Frage. Also ich will hin und wieder einen Schaumwein dekantieren, die Kati ist immer dagegen. Wir haben aber auch schon die Erfahrung gemacht, dass das Dekantieren gut getan hat. Also gerade wenn der Sekt, der Champagner relativ jung degorgiert wurde, kann es manchmal vorteilhaft sein, ihn zu dekantieren.
Ja. Aber also ich mache es nicht gerne. Und ich denke mir, dann nehme ich lieber ein etwas größeres Glas und lasse den Schaumwein dort ein bisschen atmen. Weil ich finde, beim Dekantieren, man verliert doch viel Kohlensäure. Und ich mag die Kohlensäure.
Ja, apropos verliert Kohlensäure, das tut man natürlich auch bei sehr langer Reifung. Ich habe mal einen Champagner vergessen. Irgendwo lag der im Keller und dann, der war bestimmt schon 15 Jahre degorgiert. Und der hatte sich fast in dieser Zeit, nicht ganz, aber fast zu so einem Stillwein entwickelt. Hatte auch eine komplett andere Farbe angenommen und ich fand das gar nicht uncharmant. Ich war natürlich überrascht, dass der noch so gut in Form war.
Kohlensäure konserviert.
Okay.
Die Erfahrung haben wir auch schon gemacht. Ich werde niemals vergessen, wie wir zum Abendessen eingeladen wurden bei Weinart aus Geisenheim auch. Und die haben uns dann ein 1961er Bollinger RD aufgetischt.
Okay. Blind.
Blind. Und für uns war das ein Wein mit ein bisschen mehr Kohlensäure. Wir haben noch spekuliert, hat der BSA auf der Flasche gemacht. Oder maximal 10 Jahre alt, haben wir gedacht. Ja. Ja,
super jugendlich.
Super jugendlich. Und als dann aufgedeckt wurde, dass ein Champagner von 1961 ist, da haben wir echt gedacht, das ist unglaublich. Und dann hat es auch geschmacklich Sinn gemacht. Und also es war ganz großes Kino und, wie du sagst, unglaublich charmant.
Ja, das werde ich auch nie vergessen.
Ja, so Dinge bleiben in Erinnerung, weil das Begegnungen der besonderen Art sind. Ne?
Ja, aber natürlich ist sowas nicht das, was jetzt vielleicht jeder von einem Schaumwein auch erwartet. Ne? Ja. Das ist eine Erfahrung. Auch so will ich jetzt nicht jeden Tag ein Champagner oder einen Sekt trinken. Aber es zeigt einfach, wie langfristig so ein Produkt auch gemacht ist. Also wie wahnsinnig gut sich ein Schaumwein halten kann. Und das finde ich immer wieder faszinierend.
Ja. Ich habe euer Sortiment nochmal angeschaut und habe gesehen, das ist ja durchgängig Brüt und oder auch mal extra Brüt. Im Grunde genommen die Bezeichnungen für trockenen Sekt, für trockenen Schaumwein. Man muss es vielleicht doch nochmal betonen, weil der eine oder andere ja vielleicht danach trocken sucht, wenn er Schaumwein einkauft, aber dann möglicherweise was ganz anderes bekommt. Ne?
Ja, ich werde nie vergessen, es ist auch eine Geschichte, die wir so gerne erzählen, weil es einfach sehr prägnant ist für das Sektwissen, was doch einfach bei sehr vielen Konsumenten nicht existent ist. Wir hatten mal eine Frau, die hat uns angerufen, hat gesagt, ich habe so viel von Ihnen gelesen, können Sie mir mal eine Liste von sich zuschicken? Haben wir gemacht. Wie du sagst, Brüt, extra Brüt, Brüt Natur. Und dann zwei Tage später ruft die Dame an und sagt, es tut mir total leid, aber ich kann bei Ihnen keinen Sekt kaufen, weil mein Arzt hat gesagt, ich darf nur trockene Weine trinken, weil ich bin Diabetikerin. Das heißt, die gute Frau hat ihr Leben lang, was Sekt angeht, alles falsch gemacht, weil trockene Sekte eben über 17 Gramm pro Liter Zucker haben. Und es ist leider Gottes, ich verstehe es auch, total verwirrend, dass es bei Sekt trocken eben nicht, eigentlich ist es nicht trocken, ja, sondern eben ist das Brüt eigentlich das Trocken des Sektes. Und dass man da den Überblick verliert, das verstehe ich auch total. Aber tatsächlich bei uns, selbst wenn Brüt draufsteht, sind unsere Sekte eigentlich sogar extra Brüt.
Das heißt unter 6 Gramm?
Unter 6 Gramm, also 6 Gramm ist bei uns tatsächlich das Maximum. Und zwar beim Riesling, weil wir einfach Freund sind von dieser puristischen Art. Und wir auch überzeugt sind, dass je länger ein Sekt auf der Hefe liegt, desto weniger Süße braucht er, um irgendwie rund und harmonisch zu schmecken. Aber trotzdem muss man auch sagen, Brut ist eben noch das bekannteste unter den Bezeichnungen. Und für viele ist dann vielleicht das Extra Brut auch so ein bisschen abschreckend. Und ich muss auch sagen, ich finde, es ist auch nicht unbedingt der schönste Begriff, weil es eben auch ein bisschen an extra dry, extra trocken erinnert. Mhm. Und es ist halt schon wieder was ganz anderes.
Ja, aber du hast es angedeutet, dass Sekte, Champagner mit einer langen Hefelagerzeit weniger Süße zur inneren Balance brauchen. Das ist vielleicht auch der Grund, wieso diese Cuvées von den großen Champagnerhäusern, diese Standard-Cuvées, oft nur im Brut-Bereich doch mit einer deutlichen Restsüße daherkommen. Die haben nämlich eben nicht so super lange Lagerzeit auf der Hefe gehabt.
Ja, wobei man da auch betrachten muss, wie viel Menge die einfach produzieren. Und natürlich ist Süße immer ein bisschen gefällig, ein bisschen schmeichelnd. Ja. Und wenn ich eben nicht 3000 Flaschen im Jahr, sondern 1 Million Flaschen im Jahr verkaufen möchte, dann muss es irgendwie auch ein bisschen schmeichelnd sein. Ja. Und dementsprechend sind vor allem diese Basis-Cuvées eben relativ hoch dosiert. Und ich bin ganz ehrlich, wir trinken das auch mal ganz gerne, weil es ist schon einfach so unkompliziert, ein bisschen süffig, nett.
Ja, ja, verstehe. Und wie ist jetzt euer Portfolio genau aufgebaut? Gibt es da eine Hierarchie?
Genau, also unsere Traditionssekte haben eben mindestens 3 Jahre, 36 Monate Hefelager. Dann kommen die Reservesekte, die mindestens 90 Monate, also 7,5 Jahre Hefelager haben. Und dann haben wir noch ganz geringe Mengen an Grand Reserve-Sekten, die eben mindestens 120 Monate, also 10 Jahre auf der Hefe gelegen haben. Und diese, also die Grand Reserve-Sekte sind tatsächlich auch für uns einfach so ein bisschen die Kür, sage ich mal, weil sicherlich nicht jeder Sekt so lange reifen kann. Wir probieren die dann eben ein bisschen jünger und entscheiden dann zu dem Zeitpunkt, okay, wir lassen die jetzt noch liegen. Und dann gibt es auch kein Zurück mehr. Und tatsächlich für uns sind das die größten Sekte, auch wenn es vielleicht nicht die Sekte sind, die ich jeden Tag trinken möchte. Mhm. Aber das zeigt eben einfach dieses, was wir gerade auch hatten, dieses Reifepotenzial von Schaumwein, der Tiefgang, die Komplexität, die ein Sekt einfach mit etwas Zeit gewinnen kann. Und das Problem ist ja, in Deutschland gibt es ja nicht so wirklich eine Klassifizierung für Sekten. Dementsprechend haben wir einfach unsere eigene Klassifizierung aufgestellt. Der VDP und auch die traditionellen Sektmacher sind dran, aber es steckt alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen.
Okay, das wäre nämlich eine Frage gewesen, wie geht es in der Hinsicht weiter? Dann können wir dieses Thema tatsächlich aussparen. Ihr befindet euch in einer absoluten Nische. Wir haben vorhin von 3% Winzersekt gesprochen oder 2%. Ich habe die aktuellen Zahlen tatsächlich nicht genau im Kopf. Und ja, im Grunde genommen gibt es ja da auch nochmal in dieser Range einen Unterschied zwischen einfacheren Produkten und dann ambitionierteren. Was glaubt ihr, wie wird sich der Sektmarkt in Deutschland weiterentwickeln? Die aktuellen letzten Zahlen, die ich gehört habe, die waren ja ganz positiv. Also der Sektmarkt ist relativ stabil mit sogar kleinem Wachstum noch im Vergleich zum Weinmarkt, der sich ja doch dramatisch nach unten entwickelt hat in den letzten 24 oder 18 Monaten. Ist das doch erfreulich, oder?
Also deutscher Sekt hat sicherlich die letzten Jahre einfach an Aufschwung gewonnen, sage ich mal. Und Gott sei Dank scheint es auch nicht so, als würde das jetzt zeitnah abflachen. Ich glaube, dass dadurch, dass jetzt auch immer mehr Winzer ihren Fokus auf Sekt legen, auch mehr Stillweinwinzer sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, dass dadurch der deutsche Sekt international auch noch ein bisschen an Wichtigkeit gewinnen wird. Weil ich sag mal, vor 15 Jahren, wenn wir mit Export in den Niederlanden angefangen haben, dann hat unser Händler gesagt, na gut, aber dann steht da so Champagner und dann steht da ein deutscher Sekt. Das ist natürlich schwierig. Ihm fällt es auch einfacher, wenn er da eine ganze Kategorie an deutschen Sekt hat. Ja. Und das merkt man eben, dass jetzt da auch international dieser Aufschwung kommt. und die Händler einfach auch mehr Interesse daran zeigen, verschiedene Sekte in ihr Sortiment aufzunehmen. Weil ein Name allein geht einfach unter.
Ja, ja. Und wenn er noch so wohlklingend wie Raumland ist.
Genau.
Also, was ich verstanden habe heute, ihr seid sektverliebt und auch andererseits von diesem Produkt sehr überzeugt und qualitätsversessen. Aber ich weiß, Jan, du hast mir gesagt, du hast da noch eine andere Liebe, nämlich hin zum Rotwein, zum Pinot. Erzähl doch mal, was du da noch treibst.
Also, wie ich hier bei Raumlands angefangen habe, habe ich gesagt, ich möchte noch ein bisschen Rotwein machen. Es ist auch so, wir trinken hier nicht nur Schaumwein, sondern es kommt dann auch ganz gerne mal Rotwein auf den Tisch. Das heißt, alle waren dann auch dabei und haben gesagt, ja, mach das. Und der Volker, der hat schon, als er damals hier die Villa Merkel gekauft hat, auch ein Weinwerk angelegt mit einem französischen Spätburgunder-Klon, der sich eben perfekt dafür geeignet hat. Und daraus mache ich jetzt seit ich hier bin, eigentlich Rotwein. Das war immer nur für Familie und Freunde. Das hat auch eigentlich immer nur für Familie und Freunde gereicht. Die Produktion ist jetzt gewachsen, dank dem Oliver Spanier, der eben einer dieser Freunde und Familie ist. Und jetzt mache ich seit 2021 unter der Marke Wongamatt. Das ist mein eigentlicher Familienname. Bisschen Rotwein, genau. Und Fokus Spätburgunder.
Okay. Und wenn ihr jetzt mal beide Projekte nebeneinander legt, wie müsst ihr euch aufstellen für die nächsten Jahre, um sowohl den Herausforderungen des Klimawandels als auch allen möglichen anderen Anforderungen, die der Markt oder wo auch immer sie herkommen, um diesen Anforderungen gegenüber gewappnet zu sein?
Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach fokussiert zu bleiben, dass wir beim Schaumwein und ich bei meinem kleinen Rotweinprojekt bleibe mit absolutem Fokus und dass wir immer versuchen, unser allerbestes zu geben, weil ich denke, im Endeffekt entscheidet immer die Qualität über Erfolg oder Misserfolg.
Katharina, und du?
Ja, ich glaube auch, dass man einfach gucken muss, dass man immer dem, was man so vorhat, gerecht werden kann. Also wir haben enorme Ambitionen. Wir müssen aber auch schauen, dass wir einfach unsere Zeit da irgendwie unterbekommen und dass wir natürlich auch, was unsere Teamaufstellung angeht und die Arbeit im Weinberg, einfach hinterherkommen. Das heißt, unser Ziel ist es auf gar keinen Fall, zu wachsen und dann irgendwann bei 40 Hektar zu sein, sondern wir wollen klein bleiben, minimal wachsen und dann einfach schauen, dass wir das Beste rausholen aus den Gegebenheiten, die uns eben zur Verfügung stehen.
Welche Rollen spielen denn noch eure Eltern?
Ganz arg wichtige Rollen. Also man muss schon sagen, meine Schwester als auch ich, wir haben inzwischen beide jeweils einen Sohn und leider wird die Zeit damit nicht mehr. Das heißt, unsere Mama unterstützt uns wahnsinnig, sich um unsere Kinder zu kümmern und uns eben auch den Rücken frei zu halten. Und der Papa ist nach wie vor, Gott sei Dank, macht er vorwiegend die Sachen, auf die er Lust hat. Aber so schnell werden wir den auch zum Glück nicht los, weil er natürlich, das Sektgut ist sein erstes Baby eigentlich vor meiner Schwester und mir. Und ich glaube, solange er kann, wird er da nicht loslassen. Und natürlich für uns der Austausch, die Erfahrung, die er hat, die sind einfach super wichtig. Und ja, Gott sei Dank verstehen wir uns alle gut, auch mit den Schwiegersöhnen, was natürlich auch immer noch vorteilhaft ist. Aber die stehen uns mit Rat und Tat zur Seite. Und das ist was sehr, sehr Wertvolles.
Und ihr habt ja auch, zumindest ihr Geschwister, habt ja auch eine Arbeitsteilung, ne? Du hast mir gesagt, dass du tendenziell mehr im Weinberg und im Keller unterwegs bist und die Marie-Louise sich mehr um die Kommunikation und den Blick nach draußen bemüht.
Ja, gut, Weinberg ist halt vorwiegend tatsächlich der Jan inzwischen, der sich darum kümmert.
Das ist auch mit Nachwuchs dann ein bisschen schwierig, in Weinberg zu gehen.
Ja.
Das hat sich ergeben.
Ja, und naja, was die Aufteilung angeht, ist es tatsächlich auch irgendwie einfach, hat sich irgendwann so entwickelt. Und da hat jeder einfach seine Stärken eingesetzt und dann sind wir so ein bisschen in die Rollen reingerutscht, die wir jetzt aktuell einnehmen. Ich würde nicht sagen, dass das für immer in Stein gemeißelt ist. Letztes Jahr zum Beispiel war ich während der Lese hochschwanger und dementsprechend hat meine Schwester dann, hat dann den Keller übernommen, weil ich gesagt habe, naja, ich kann eigentlich keinen Schlauch heben, ich kann nicht auf die Presse hochklettern. Es hat nicht viel Sinn gemacht, dass ich da unterwegs bin. Und so ist es eben das Schöne, dass jeder theoretisch überall einsetzbar ist und praktisch gucken wir, wie es gerade funktioniert.
Was, wenn ihr in die Zukunft guckt, welche Projekte liegen an, stehen auf der Agenda? Welche Ziele habt ihr für die nächsten Jahre? Oder ich könnte auch fragen, was wünscht ihr euch für die Zukunft?
Also wir wünschen uns auf jeden Fall, dass wir mit dem deutschen Sekt insgesamt auch international noch ein bisschen mehr Renommee bekommen. Auch wenn jetzt in Deutschland der Sekt schon mehr Anerkennung bekommt, in den USA oder auch in Südostasien, da spielt der deutsche Sekt keine Rolle. Da ist deutscher Wein eine Nische und der Sekt ist eine Nische in der Nische. Also es ist wirklich noch weit weg, dass die Leute dort über deutschen Sekt sprechen. Da möchten wir natürlich involviert sein und uns einbringen, dass das mehr Renommee bekommt. Und ansonsten hier im Sektgut ist unser Ziel, noch mehr auf Einzellagen einzugehen. Da wir jetzt einfach einen schönen Rebbestand haben an alten Reben in sehr, sehr guten Lagen und eigentlich schon immer oder oft lagenrein gearbeitet haben, aber das nie richtig kommuniziert haben. Diesen Schritt möchten wir jetzt in Zukunft endlich gehen.
Und was sicherlich eines der größten Projekte sein wird bei uns in den nächsten Jahren, ist, dass wir einen neuen Keller bauen werden müssen, weil wir tatsächlich einfach aus allen Nähten platzen, weil natürlich dieses lange Hefelager neben Geduld auch sehr viel Platz erfordert. Und dadurch, dass wir jetzt in den letzten Jahren auch ein bisschen mehr Rebfläche dazu bekommen haben, sind wir aktuell einfach am absoluten Limit, was die Lagerkapazität angeht. Und da wollen wir jetzt eben, sind schon dran, aber es ist einfach ein sehr langfristiges Projekt, dass wir da einen neuen Keller
Also die hinstellen. Bauphase hat schon begonnen?
Nee, noch nicht. Die Planungsphase hat begonnen. Wir haben tatsächlich eine Bauvoranfrage gestellt und da gucken wir jetzt mal, wie es weitergeht.
Aber die Lohnversektung ist ja immer noch Bestandteil des Unternehmens, ne?
Ja, genau. Ja, man muss auch sagen, wir sind ja auch trotzdem kein super großes Sektgut und die Maschinen, die man in der Versektung braucht, sind enorm teuer, sind enorm aufwendig in der Instandhaltung und natürlich auch das Personal, was du dann zu gewissen Zeiten brauchst, die hätten dann vielleicht zu 50% des Jahres nichts zu tun und dementsprechend ist die Lohnversektung super, weil die uns einfach ermöglicht, die Maschinen effizient zu nutzen und dass unsere Mitarbeiter sich auch nicht langweilen.
Ja, könnt euch glücklich schätzen. Katharina, du und als Schwiegersohn Jan, du auch. Solch bewundernswerte Eltern zu haben, die da ja Bahnbrechendes letztendlich in puncto hochwertigem Sekt bewirkt haben, erreicht haben in den letzten 25, 30, 40 Jahren. Und ihr könnt euch im Grunde genommen auch glücklich schätzen, dass ihr ihn jetzt in einer Phase agieren dürft, wo es tatsächlich am Horizont nicht schlecht aussieht für hochwertigen Sekt. Ihr braucht Mitstreiter, das habt ihr gesagt. Ich denke, die gibt's und es werden immer wieder auch in eurem Windschatten weitere dazukommen. Und insofern ist dieses Projekt Deutscher Winzersekt im Moment, glaube ich, auf gutem Kurs.
Glauben wir auch und hoffen wir vor allem auch, dass es so bleibt, ja. Aber ich sag mal so, die Voraussetzungen sind mega. Und wir geben jetzt uns größte Mühe, dass es auch so weitergeht.
Ich wünsche euch alles Gute für das riesengroße Sektprojekt, Jan, auch für deinen Pinot. Frag nochmal, kann man denn beide Produkte auch bei euch vor Ort bekommen?
In der Regel schon.
Okay.
Sehr gern sogar. Also.
Ja, weil ich frage deshalb, weil der ein oder andere Winzer ja mittlerweile sich komplett von der Selbstvermarktung verabschiedet hat.
Nee, im Gegenteil bei uns tatsächlich. Uns ist dieser direkte Kontakt zu den Konsumenten super wichtig. Vielleicht auch, weil Sekt so ein bisschen ein erklärungsbedürftigeres Produkt ist und wir einfach auch so wahnsinnig viel zu erzählen.
Ich drücke euch die Daumen, damit diese Dinge so laufen, wie ihr euch das wünscht. Und sage für heute ganz, ganz herzlichen Dank.
Wir bedanken uns bei dir, Wolfgang. Danke für deine
Vielen
Zeit.
Vielen Dank.
Auf bald.
Bis dann.
Auf bald.
So, ihr Lieben, das war eine weitere Episode meines Podcasts Genuss im Bus. Diesmal mit Katharina und Jan, neben Marie-Louise, die Vertreter der jungen Generation im Sekthaus Raumland. In 2 Wochen geht es weiter hier im Podcast, dann mit einem Gast, der heute noch nicht ganz sicher feststeht, weshalb ich diesmal auf eine konkrete Ankündigung verzichten möchte. Also, seid gespannt und schaltet wieder ein, wenn in genau 14 Tagen die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.